NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute begrüßt sie Miron Tenenberg. Trotz des jüdischen Feiertags Pessach schauen wir heute am christlichen Feiertag Karfreitag aus jüdischer Perspektive auf historische und aktuelle Herausforderungen, die dieser Tag im jüdisch-christlichen Verhältnis mit sich bringt. Denn Jesus' Tod am Kreuz und die Umstände drumherum waren jahrhundertelang eine Quelle antijüdischen Hasses für Pogrome, Verfolgung und Mord von jüdischen Menschen in christlich geprägten Ländern. Antijüdische Überzeugungen fanden ihren Weg in die theologische Lehre und die christliche Praxis und wurden so zu einem kulturellen Dauerzustand. Der pauschale und brutale Vorwurf lautete: Die Juden, also alle, hätten den Heiland umgebracht. Der Antijudaismus fand so von den Anfängen des Christentums an Einzug in Schriften, Bilder, Kirchenbauten und auch in die Musik. Zum Beispiel in die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Wie dem heute begegnet wird, dazu gleich ein Beispiel aus Niedersachsen. Zunächst aber, und wir bleiben im Kontext, wollen wir auf Bücher für die Kleinsten schauen. Häufig, so werden Sie es gleich erfahren, finden sich in christlichen Kinderbibeln weiterhin antijüdische Vorurteile und Anklänge, die kritisch zu sehen sind, weil sie ein antisemitisches Narrativ tradieren. Der Ariella Verlag hat sich nun zur Aufgabe gemacht, die biblische Geschichte ohne antijüdische Klischees zu bebildern und zu erzählen. Wie es zu dem Projekt einer neuen Kinderbibel kam, weiß Carsten Dippel.
Für die Kinder, die durch die auf faire Weise erzählten Geschichten rund um Jesus blättern, öffnet sich eine an Tieren und Pflanzen reich gestaltete, symbolhafte Welt. Da hängt ein Panther lässig im Baum, ein Bär legt freundlich seine Tatze auf ein Kalb, ein Löwe schaut lieb drein und zupft am Gras, neben ihm ein Schaf. Ein wenig wie bei mittelalterlichen Miniaturen geben sie den Rahmen für die Texte, die es durchaus in sich haben. Denn die setzen einen ungewohnten Ton. Sie entwerfen eine Welt um Jesu Zeit, die sich abhebt von gängigen Darstellungen in Kinderbibeln. Nina Kirsch-Bunzen, die Autorin, ist Professorin für Kindheitspädagogik an der Hochschule Esslingen.
Es ist zu viel Antijüdisches drin und die Kinder haben die Abwehrmöglichkeiten noch nicht. Wir müssen alle miteinander lernen, andere Blicke auch auf diese Texte zu werfen. Aber was einfach nicht geht, ist diesen Trampelpfad weiterzulaufen. Jesus wird beleuchtet von allen Seiten und der Hintergrund ist dunkel und jüdisch.
Tatsächlich verrate ein Blick in aktuelle Kinderbibelausgaben, wie tief antijüdische Vorurteile immer noch säßen, sagt Kölsch-Bunzen, die selbst Jüdin ist und seit vielen Jahren dazu forscht. Gerade in ihrer Verknappung und kindgerechten Sprache würden problematische Bilder von Jüdinnen und Juden bei der jüngsten Leserschar fortgeschrieben. Und das trotz eines jahrzehntelangen Bemühens der Kirchen, eben jene Vorurteile abzubauen. Die gute Nachricht fair erzählt, die sich an Kinder im Kita- und Grundschulalter richtet, setzt anders an. Die Geschichten des Neuen, hier des Zweiten Testaments genannt, werden nicht einfach nur in kindgerechter Sprache nacherzählt. Erzählt werden die wichtigen Ereignisse und Stationen aus dem Leben Jesu, anhand dessen, was die vier Evangelisten Matthäus, Lukas, Johannes und Markus über Jesus gehört haben. Ein vielstimmiges und mehrdeutiges Geschichtenbuch, bei dem vieles in der Schwebe gelassen wird.
Also jetzt erzähl nicht aus. Die Kinder werden eingeladen, sich ihre Gedanken zu machen. Und damit glauben wir auch, dass wir diesen ehrwürdigen, vieldeutigen biblischen Texten nahe kommen. Und das lädt die Kinder ein, selber was zu erfinden und führt zum Theologisieren, Philosophieren mit Kindern.
Die Lehrerin und Theologin Ariane Diele, Dozentin am Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Uni Oldenburg, berät Schulbuchverlage und erstellt Unterrichtsmaterialien. Gemeinsam mit der evangelischen Theologin Katharina von Kellenbach hat sie ihre jüdische Kollegin Nina Kirsch-Bunzen bei der intensiven Arbeit beraten. Die Evangelien seien keine historischen Berichte, die eins zu eins zeigten, was sich in jener Zeit abgespielt habe. Doch genau dieser Eindruck wird leicht erweckt, wenn die Geschichten mit Bildern der handelnden Figuren illustriert werden. Man habe daher bewusst, mit Ausnahme des Evangelisten Matthäus, auf die Darstellung von Menschen verzichtet und stattdessen auf eine Bildwelt voller Symbole gesetzt.
Wir zeigen Verknüpfungen zum Islam, Wir zeigen Verknüpfung zur hebräischen Bibel, wir zeigen Verknüpfung zu weiteren Geschichten, um eben deutlich zu machen, dass es sind hier besondere Texte. Es ist keine Erzählung von etwas, was passiert ist, sondern es sind Glaubenstexte.
Die gute Nachricht, fair erzählt, ist auch das Ergebnis eines ganz praktisch geführten jüdisch-christlichen Gesprächs. Ein intensiver, nicht immer leichter Prozess, der Kompromisse erfordert hat. Deutlich wird das bei der Geschichte um den Verrat, so wird es im christlichen Kontext gelesen, des Judas im Garten Gethsemane. Das Autorinnenteam hat um die Passage leidenschaftlich gerungen. Sollte man Judas, mit dessen Name sich ein ganzer antijüdischer Kosmos verbindet, wirklich benennen? Am Ende einigte man sich darauf, von einem vertrauten Jesu zu sprechen.
Dann tauchen auf einmal Wachleute auf. Die Evangelisten schreiben, dass einer seiner engsten Vertrauten Jesus gerade jetzt umarmt und ihm einen Kuss gibt. Was soll das bedeuten? Will er sich verabschieden? Oder will er den Wachleuten zeigen, wer Jesus ist? Will er Jesus vorbereiten auf das Schlimme, was da kommen wird?
Das heißt, wir sagen nicht einfach, Judas geht zu Jesus und gibt ihm einen Kuss und verrät ihn, sondern wir nehmen diese Geschichte auf und legen da viele verschiedene Deutungen rein. Nicht erst nachträglich durch so einen Kommentar, sondern schon im Erzählen der Geschichte.
Es ist der Versuch, die Geschichten um Jesus in ihren jüdisch-historischen Kontext zu stellen.
Unser Ziel war tatsächlich, Jesus nicht aus dem Judentum zu entheben und vor dieser Negativfolie des Judentums das Christentum viel stärker zu machen. Wir haben versucht, Jesus wirklich wieder in das Judentum reinzuerzählen, zu zeigen, wie er die Tora auslegt und nicht, dass er ein Stifter einer neuen Religion ist.
Die gute Nachricht, fair erzählt, wunderbar illustriert von Marion Gödelt, ist durchaus eine Herausforderung. Denn ganz ohne Lesebegleitung wird es nicht gehen. Ein ausgiebiger Anhang klärt über Begriffe auf. Und es gibt den einen oder anderen Stolperpunkt. Zum Beispiel die Schreibweise Gottes, statt des O ein Sternchen. Aus Respekt vor dem Gottesnamen. Für jüdische Augen ist das vertraut, für christliche Augen ungewohnt. Aber diese Stolperpunkte seien ganz bewusst gesetzt, sagt Christian Staffer, der Antisemitismusbeauftragte der EKD, der das Projekt von Anfang an begleitet und unterstützt hat.
Natürlich gibt es Irritationen. Aber Irritation kann eben Vorhänge aufreißen. Und einer dieser Vorhänge heißt, ich muss eigentlich verstehen, wie viel Torah, wie viel Jüdisches in diesem Jesus steckt und wie wenig das Bild taugt, dass Jesus nur das christlich authentisch ist, wo Jesus total abweicht vom Jüdischen.
Carsten Dippel mit Einsichten zur Kinderbibel ohne Antisemitismus. Das Buch Gute Nachricht, Geschichten von Jesus für Kinder, fair erzählt, ist im Ariella Verlag erschienen, bunt gedruckt und im Hardcover und kostet 22 Euro. Die Johannes- und Matthäus-Passion von Johannes Sebastian Bach gelten als Meisterwerke der evangelischen Kirchenmusik. Gerade rund um Ostern wird die Johannes-Passion vermehrt gespielt, doch sie beinhaltet problematische antisemitische Bilder. Eine Aufführung der Passion ohne Hinweise darauf nennt der Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, Gerhard Wegner, verantwortungslos, so schön die Musik auch klingen mag. Dem Kirchenkreis Hameln-Pyrmont war es in diesem Jahr auch deshalb ein besonderes Anliegen, das Thema Judenfeindschaft in der Johannespassion anzusprechen und sich damit auch theologisch auseinanderzusetzen. Es fand eine dreiteilige Veranstaltungsreihe statt, in der auf antijüdische Stereotype in der Passion aufmerksam gemacht, Möglichkeiten des Umgangs diskutiert und zum Abschluss die Johannespassion mit erklärenden Einschüben gespielt wurde. Ich habe vor dieser Sendung mit dem Superintendenten des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Hameln-Pyrmont, Stefan Fasel, gesprochen. Er hat sich für den kritischen Umgang mit der Johannespassion eingesetzt. Herr Fasel, wie kam Sie darauf, die Johannespassion in diesem Jahr kontextualisiert zu spielen?
Ja, der Anlass war erstmal das Jubiläum. Also es wird an vielen Orten evangelischer Hochkultur in diesem Jahr die Johannespassion in besonderer Weise aufgeführt. Und der Wunsch aus unserer Kantorei kam, dieses Jubiläum zu nutzen, um das Stück auch aufzuführen. Und aus der Kantorei kam aber auch der Wunsch, wenn man es macht, dann muss man auf die problematischen Passagen hinweisen.
Und wie haben Sie das dann gemacht?
Also viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was das Problem ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, eine dreiteilige Herangehensweise zu finden. Teil 1 war, über das Johannesevangelium zu informieren und zu schauen, was ist da eigentlich los. Und wenn man sich das Johannesevangelium anschaut, gibt es die Formulierung "die Juden" sehr, sehr oft. Und in manchen Fällen ist das völlig unproblematisch, aber es gibt eine ganze Menge Bibelstellen, die hochproblematisch sind und eine sehr starke antijüdische und antisemitische Wirkungsgeschichte haben. Und wenn man das Johannesevangelium am Stück liest, gewinnt man den Eindruck, dass die Juden in Anführungsstrichen ständig damit beschäftigt sind, darauf hinzuwirken, dass Jesus umgebracht wird, dass er gekreuzigt wird, dass er nicht freigelassen wird. Und es entsteht nicht der Eindruck, dass Jesus selbst auch ein Jude ist, dass die Jünger Jesu auch Juden sind und dass der Verfasser des Johannesevangeliums aller Wahrscheinlichkeit auch ein Jude war. Man hat durch diese starke Formulierung "die Juden, die Juden, die Juden" das Gefühl, das ist eine Gruppe, zu der Jesus und seine Jünger nicht gehören. Und gleichzeitig wird Pilatus sehr positiv gezeichnet. Und die Frage ist, warum ist das Johannesevangelium so geschrieben, dass es diese polemischen Aussagen gibt gegen die Juden und warum Pilatus so freundlich dargestellt wird?
Es wird ja auch von Abrahams Kinder gesprochen, aber dann nicht von den jüdischen Menschen, sondern die werden als Kinder des Teufels benannt. Wie kann man denn so etwas Übles und auch Falsches obendrein überhaupt reflektieren und stehen lassen?
Der jüdische Erziehungswissenschaftler Micha Grunlig nennt genau wegen dieses Bibeltextes das Johannesevangelium den am tiefsten judenfeindlichen Text des Neuen Testaments. Und uns fällt nicht leicht zu erklären, warum der so entstanden ist. Also der Tempel wird zerstört im Jahr 70. In dieser Zeit müsste eigentlich alle jüdischen Gruppen am besten gegen diese römische Besatzungsmacht gut zusammenhalten. Das geschieht aber nicht. Diese kleine junge Kirche wird eher als Abweichung empfunden und es gibt einen innerjüdischen Konflikt zwischen den meisten Jüdinnen und Juden, die Jesus nicht als Gottessohn, als Messias, als den Gesalbten sehen und dieser kleinen jüdischen Minderheit. Und ich glaube, das ist so eine Art Doppelstrategie. Also einerseits versucht sich die junge Kirche von der jüdischen Mehrheitsgesellschaft abzusetzen, was eigentlich ein innerjüdischer Konflikt ist, weil die Kirche ist ein Stück Judentum zu dieser damaligen Zeit. Und andererseits möchte sie gegenüber den Römern signalisieren, dass sie so weit weg sind vom Judentum, dass sie nicht unter die politischen Sanktionen geraten wollen, die verbunden sind mit der Tempelzerstörung, den ganzen politischen Prozessen der damaligen Zeit. Und es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, wo man merkt, es gibt einen Synagogenausschluss, einen Ausschluss der Christen aus der Synagoge, das schlägt sich nieder. Das heißt, die Entstehungszeit des Johannesevangeliums hat eine völlig andere politische Situation als die Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und gepredigt hat und geheilt hat. Und das ist die wesentliche Veränderung im Kontext. Und dann kommt es dazu, dass später das Christentum zu einer Staatsreligion wird mit erheblicher Macht. Und dieser Text einer christlichen Minderheit, die sich von einer jüdischen Mehrheit ausgegrenzt fühlt, wird plötzlich zu einer antijüdischen Waffe in dem Moment, wo die Kirche groß ist und anfängt, das Judentum zu verfolgen.
Johann Sebastian Bach hat das dann zu einem sehr emotionsgeladenen Stück konzentriert. Hören wir jetzt noch einmal rein.
Soll ich euren König kreuzigen, die hohe Priester antworteten? Antwortete er ihm, dass er gekreuzigt würde.
Die Karwochenpogrome, bei denen jüdische Menschen drangsaliert, gejagt und auch ermordet wurden, haben tiefe Traumata hinterlassen und angefeuert wurde das wirklich durch diese sehr gefühlslastige Musik. Ist die evangelische Kirche ein guter Ort, über die eigene Schuld zu sprechen?
Die Kirche an sich ist ein wichtiger Ort, um über Schuld zu sprechen. Und gerade an Karfreitag müssen diese Dinge gut zum Thema kommen. Wir sind eine Kirche, die judenfeindlich war und die es heute nicht mehr sein will. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und das bedeutet, dass wir mit diesen Texten anders umgehen. Gleichzeitig ist es so, der typische evangelische Umgang mit problematischen Bibeltexten ist Auslegung. Wir würden also das Johannesevangelium nicht aus der Bibel verbannen, weil es problematische Texte hat, sondern der Punkt ist, dass wir sie anders auslegen als vor 300, 500 oder 1000 Jahren. Und wir müssen eine Deutung des Todes Jesu finden auf der Höhe unserer Zeit, wo sich die Kirche nicht mehr an die Stelle des Judentums setzt und das Judentum als enterbt ansieht, sondern wo wir heute lebendige Beziehungen haben mit dem Judentum neben uns und nicht hinter uns oder vor uns oder unter uns.
Am 1. April haben Sie ja auch zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Mit dabei war unter anderem der von mir zitierte Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, aber auch eine Regionalbischöfin aus Hildesheim, eine Rabbinerin aus Hameln, der Landeskirchmusikdirektor und der Direktor des Hamelner Theaters. War das eine offene Diskussion oder hatten Sie das Ergebnis bereits beschlossen?
Das war tatsächlich eine offene Diskussion, weil wir gesagt haben, ein wichtiger Umgang damit ist der Diskurs und man gemerkt hat, es gibt eigentlich 1000 Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es gibt Leute, die sagen, man soll es besser nicht aufführen oder man sollte es jetzt nicht aufführen oder man könnte die problematischen Texte ändern. Das hat es auch alles schon mal gegeben. Oder man könnte die Aufführung durchbrechen, indem man andere Musikstücke oder Gedichte einfügt. Wir haben uns entschieden, dass wir Zwischenrufe einfügen, so eine Art Kurzpredigten. Die Idee dabei war, dass der typisch evangelische Umgang mit problematischen Bibeltexten Auslegung ist. Nach 300 Jahren haben wir mit Bachs Johannespassion eine klassisch gewordene Auslegung, die ja aber auch mal komponiert worden ist für einen Karfreitagsgottesdienst. Und durch diese Zwischenrufe haben wir sozusagen eine Auslegung der Auslegung hinzugestellt und damit eben einen Kommentar, eine Einordnung, auch einen gewissen Riss in das Werk gebracht.
Wäre denn eine Nichtaufführung auch in Betracht gekommen? Ich meine, dann hätten Sie ja für Ihre dritte Veranstaltung die Einladung zurücknehmen müssen.
Also wir haben die Podiumsdiskussion nicht geführt, um eine Ja-Nein-Debatte zu führen, sondern wir haben uns entschieden, wir machen es als dreiteilige Veranstaltung und wollten aber deutlich machen, dass es eine dreiteilige Veranstaltung gegen Antijudaismus ist. Durch die Zwischenrufe war es eben ja durchbrochen und ist eine Lösung, mit der wir für dieses Jahr zufrieden sind. Und das nächste Mal vielleicht wieder auch mit einem neuen Team nochmal andere Gedanken mehr machen. So etwas kann man nicht in Stein meißeln. Und viele Leute waren dankbar für den Vortrag, weil vielen erst klar geworden ist, durch die Beschäftigung mit dem Thema, was eigentlich das Problem ist und die Suchrichtung.
Verfolgen Sie mit dieser kritischen Auseinandersetzung eigentlich eine langfristige Veränderung? Weil Sie auch gesagt haben, dass Sie das in diesem Jahr so machen und vielleicht in den anderen Jahren anders. Oder ist der Diskurs in diesem Jahr dann auch abgeschlossen?
Ich bin ganz froh um unsere Verfassung, in der steht, dass wir als Kirche heute gegen jede Art von Judenfeindlichkeit stehen. Und so ein Erbe wie die Johannespassion zeigt, dass das schwer ist. Ich möchte mich aber gerne dieser Aufgabe stellen. Also ich möchte, dass wir unseren Glauben so erzählen lernen, dass er nicht mehr antijüdisch ist. Und das ist schwierig, weil das über Jahrhunderte geprägt ist. Antijudaismus und Antisemitismus sind so etwas wie ein Teil des kulturellen Codes von Europa. Und das steckt so tief, dass wir das noch lange nicht verlernt haben. Und daran möchte ich gerne mitarbeiten, dass wir unseren Glauben so erzählen, dass er nicht antijüdisch ist, sondern dass er sich positiv auf das jüdische Volk bezieht. Und das bedeutet eben, anders zu predigen, anders zu beten und auch mal kulturell sich zu überlegen, wie macht man das anders.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sprach mit dem Superintendenten des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hameln-Pyrmont, Stefan Fasel. Und wie bei allen GesprächspartnerInnen möchte ich auch Sie fragen, ob Sie noch einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug haben.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich wünsche mir eine Vertonung von Psalm 46 von Andor Ishak, mit dem mich eine besondere Beziehung verbindet, weil er Orgel gespielt hat, als wir in Hannover eine neue Kirche geweiht haben. Und das war für mich ein wichtiges Zeichen der ökumenischen Verbundenheit. Thank you.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Es folgt nun Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt mit Gedanken zum aktuellen Feiertag Pessach.
Wir sind mitten in der Pessachwoche. Der bei diesem Fest nachvollzogene Auszug aus der Sklaverei, die Pessachnacht, liegt inzwischen einige Tage zurück. Entsprechend lesen Juden und Jüdinnen an diesem Schabbat in ihren Synagogen einen Abschnitt aus der Tora, der das Momentum danach beschreibt. Als nun Pharao das Volk ziehen ließ. So beginnt der Tora-Abschnitt im 2. Buch Mose, Kapitel 13. Als nun Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den direkten Weg durch das Land der Philister. Denn Gott dachte, es könnte das Volk reuen, wenn sie Krieg vor sich sähen und sie würden nach Ägypten zurückkehren. Und Gott ließ das Volk auf einem Umwege ziehen, den Weg nach der Wüste, zum Schilfmeer. Es ist dieses plötzliche Zögern, Zaudern, inmitten des erfolgreichen Wegs in die Freiheit, auf das Gott hier anspielt. Der erste Schritt ist getan. Es ist klar, dass ihn die Feinde der Freiheit ablehnen, ihn rückgängig machen wollen, dass sie mit Krieg drohen und die gerade erst frei gewordenen ehemaligen Sklavinnen und Sklaven mit alter und gewohnter Dominanz einzuschüchtern, zurückzuholen versuchen. Tatsächlich verfolgt das Heer des Pharaos die gerade Freigewordenen. Doch dann stoßen beide, die Israeliten und die Ägypter, an eine Grenze, das Schilfmeer. Was sich jetzt auftut im Bild des Wassers, das sich spaltet für die Israeliten und einen trockenen, gangbaren Weg aufzeigt, jedoch über den Ägyptern zusammenbricht und ihren Absturz in die Fluten bewirkt, ist das Bild eines Systemwechsels. Auf den ersten Blick erscheint es als eine Abfolge. Erst schritten die Israeliten trockenen Fußes, dann folgten ihnen die Ägypter. Je öfter man die Sätze in dieser berühmten Szene in der Tora jedoch liest, umso gleichzeitiger erscheinen sie. Vorne und hinten verkehren sich. Und der Engel Gottes brach auf, der vor dem Lager Israels zog, und ging hinter ihnen her. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stand hinter ihnen. Was für die einen Licht und Orientierung bedeutet, wird für die anderen Dunkel und Verwirrung. Und kam zwischen das Lager Ägyptens und das Lager Israels. So war Wolke und Finsternis und erleuchtete die Nacht. Und eines nahte nicht dem anderen die ganze Nacht. Das, was für die Israeliten Rettung bedeutet, wird zum Fiasko für das pharaonische Heer. Ich möchte in diesem Bild eine Metaphorik sehen. Es geht um einen Systemwechsel. Was für die einen die Freiheit verwirklicht, bedeutet für diejenigen, die diese Freiheit bekämpfen, Niedergang. Beide Systeme sind trotz ihrer Gleichzeitigkeit nicht vereinbar. Und eines nahte nicht dem anderen. Man bemerke, dass an dieser Stelle doch ein Mensch und nicht Gott allein das Geschehen mitbewirkt. Und Moses streckte seine Hand aus gegen das Meer. Und der Ewige führte das Meer hinweg durch einen heftigen Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer zu trockenem Boden und die Wasser wurden gespalten. Die Verwirrung um Nacht und Tag, Finsternis und Klarheit, nachher und vorher, hat eine eigene rabbinische Auslegungstradition geschaffen. Es geht um so etwas wie eine absolute Zeit, in der die lineare Zeit zurücktritt und andere Bewegungen die Geschichte bestimmen. Sich dasselbe also in gleichzeitiger Verschiedenheit offenbart. Was für die einen festen Boden unter den Füßen bietet, wird den anderen zum Abgrund. Und die Kinder Israels gingen mitten im Meer auf trockenem Boden. Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen her, alle Rosse Pharaos, seine Kriegswagen und seine Reiter, mitten in das Meer hinein. Der Abschnitt ist sehr treffend, auch in Bezug auf die heutige Zeit, da wir es ebenfalls mit einem Clash der Systeme zu tun haben. Menschen wollen Freiheit. Ihre Schritte in die Freiheit sind die größte Bedrohung für die Systeme der Unterdrückung. Das Bild soll uns bestärken, dass wir nicht vor der Reaktion verzagen. Es geschieht gleichzeitig. Mit dem Schritt in die Freiheit beginnt zugleich die Überwindung der Unterdrückung. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt zum 7. und damit vorletzten Tag von Pessach, dem Feiertag zum Auszug aus Ägypten. Zum Schluss hören Sie das Hodu, eine Vertonung des 118. Psalms von Julius Mombach. Übersetzt lautet der Text: O danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig.
Es singt Kantor Moshe Hashel, begleitet vom London Jewish Male Choir und den All Synagogue Singers unter der Leitung von Clive Hyman.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.